Wir haben also nur eine halbe Stunde jetzt Zeit, wollen also ganz konzentriert uns ein paar Dinge zur Offenbarung anschauen. Ich habe jetzt für heute darauf verzichtet, Ellen White Zitate zu bringen. Alles, was ich hier sage, könnte man natürlich auch noch mit Ellen White Zitaten belegen, aber das hebe ich mir für morgen auf. Wenn wir mit Leuten zu tun haben, die keine Adventisten sind, dann versuche ich immer nicht mit Ellen White zu argumentieren, sondern mit dem Bibeltext selbst zu argumentieren. Für mich ist Ellen White sehr wohl sehr wichtig, aber in der direkten Diskussion versuche ich eben mit der Bibel selbst zu arbeiten. Schauen wir uns an, welche Themen dafür unsere Fragestellung Sabbat, Sonntag, speziell in der Offenbarung relevant sind. Wir haben da zwei Ausdrücke, die so paarweise sich gegenüberstehen. Das ist das Siegel Gottes und auf der anderen Seite das Mahlzeichen des Tieres. Das Siegel Gottes wird in der Offenbarung jetzt eigentlich nur zweimal ausdrücklich erwähnt. In Offenbarung 7 in den ersten Versen. Da wird davon gesprochen, dass das Siegel des lebendigen Gottes, so wird es dort formuliert, den Knechten unseres Gottes auf die Stirn gedrückt wird. Und dann spricht von den 144.000, die dann in Kapitel 7 ja noch genauer ausgeführt werden. Und sie sind 144.000 Versiegelte. Also, Versiegelung ist für die Gläubigen, für die Knechte Gottes. Wo basiert sie? An der Stirn. Und es sind 144.000. Eine, wie ich meine, symbolische Zahl, die sich aus 12 und 12 und das Ganze mal 1.000 zusammensetzt. In Offenbarung 9, Vers 4 wird es noch einmal erwähnt, mitten da in den Posaunen, die, die eben nicht das Siegel Gottes an den Stirnen haben. Aber auch da wieder spielt die Stirn eine Rolle. Ja? Und das sind dann schon alle Vorkommnisse des Siegels Gottes in der Offenbarung. Das Mahlzeichen des Tieres, interessanterweise, wird öfter erwähnt. Offenbarung 13, Vers 16, es ist an der rechten Hand oder an der Stirn. Und diese Parallele zum Siegel mit der Stirn zeigt, das eine steht dem anderen natürlich gegenüber. Das Siegel Gottes auf der einen Seite, das Mahlzeichen des Tieres auf der anderen. So wie die Offenbarung ja sehr oft mit Gegensatzpaaren arbeitet. Jerusalem und Babylon. Und so könnten wir eine ganze Liste anfertigen. Im nächsten Vers in Offenbarung 13, da wird dann der Name oder die Zahl des Tieres erwähnt. Und dann kommt auch dieser Ausdruck 666 vor. Im Kapitel 14, Vers 9, da wird also das Tier anbeten und die, die das Mahlzeichen an der Stirn oder Hand haben, miteinander verknüpft. Das Tier anbeten und eben wieder die Stirn und auch die Hand wird erwähnt. Noch einmal Offenbarung 14, das Mahlzeichen seines Namens. Da wird also der Name hervorgehoben. Kapitel 16, da sind wir dann schon bei den letzten Plagen. Das Mahlzeichen des Tieres und im gleichen Atemzug, die sein Bild anbeten. Also die, die das Mahlzeichen haben, sind offensichtlich die, die hier einen falschen Gottesdienst auch haben, nämlich das Bild anbeten und nicht Gott. Kapitel 19, gleiche Formulierung, Mahlzeichen des Tieres und es geht wieder um das Anbeten des Bildes. Und dann noch einmal in Offenbarung 20, Vers 4, die das Tier und sein Bild nicht angebetet haben und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand genommen haben. Die sind dann in diesem tausendjährigen Reich mit dabei. Also, das sind alle Stellen vom Siegel Gottes und vom Mahlzeichen des Tieres. Mahlzeichen des Tieres. Es gibt natürlich da verschiedene Überlegungen außerhalb der adventistischen Welt dazu. Manche Christen meinen, es könnte sich um diesen Barcode handeln, den wir praktisch auf allen Dingen, die wir kaufen, finden. Und ihr seht hier so einen Barcode, und zwar die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja? Und ihr merkt, jede Zahl, unten steht die Zahl und oben wird diese Zahl durch zwei Striche ausgedrückt, unter Anführungszeichen. Da gibt es dicke und dünne, und je nach Kombination, wie die kombiniert sind, ergeben sie eine andere Zahl. Und das kann man dann mit diesen Lesegeräten ganz leicht lesen. Also hier sind die Zahlen 1 bis 9 als Barcode eben dargestellt. Und beachtet, dort wo die Zahl 6 steht, die ist rot, da habt ihr drüber einen roten Punkt. Und diese zwei dünnen Striche dort ober dem 6er, so wird barcode-mäßig für die Maschine lesbar die Zahl 6 ausgedrückt. Dann seht ihr aber auch noch drei weitere rote Punkte, ganz am Anfang, genau in der Mitte und ganz zum Schluss. Und wenn ihr euch das anschaut, sind beide Male zwei dünne Striche. Das heißt, dieser Anfangsstrich ganz links und in der Mitte und ganz rechts sind im Grunde nichts anderes als die Zahl 6. Und wie oft kommt sie vor? In der Mitte, links und rechts, dreimal. Ja? Diese drei längeren Striche, sie gehen unten ein bisschen länger nach unten, sind also da diese Orientierungscodes, die haben also keine Sache, die sie selbst ausdrücken, und dreimal die Zahl 6. Ist also das Malzeichen des Tieres? Ich glaube nicht. Ja? Andere haben gesagt, www, das Internet ist das Malzeichen des Tieres. Ja? WWW steht ja für World Wide Web. Das ist also eine Abkürzung aus dem Englischen. WWW. Naja, wie wird jetzt überlegt? Das Internet, W, ist auch ein hebräischer Buchstabe. Und dieses W, bei uns ist es ganz am Ende des Alphabets, ja, ist im hebräischen Alphabet viel weiter vorn zu finden. Und jeder hebräische Buchstabe, wir kennen das auch von den römischen Zahlzeichen, hat auch einen Zahlenwert. Und wenn wir uns das hebräische Alphabet hier anschauen, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Waf, der sechste Buchstabe des W, ist genau die Zahl 6. Ja? Ihr seht hier das noch einmal ein bisschen größer, so schaut dieses hebräische W, dieses Waff aus. Naja, WWW würde also wieder bedeuten 666. Ja? Auch Chips unter der Haut und alle möglichen Vorstellungen geistern da durch die christliche und speziell gläubige evangelikale Welt. Ich persönlich glaube nicht, dass das unsere Lösung ist. Was ist also das Malzeichen? Uns ist klar, in der Bibel, wenn ich den Text der Offenbarung hernehme, Malzeichen und Siegel Gottes. Das ist ein Gegensatzpaar. Wenn ich das eine lösen kann, kann ich wahrscheinlich auch das andere lösen und in gewisser Weise erklären. Wenn also das Siegel wirklich der Sabbat ist, dann würde das bedeuten, dass das Malzeichen ein Gegenstück dazu sein muss. Offensichtlich der Sonntag. Das ist allerdings kein Argument, das jetzt aus der Bibel so direkt kommt, sondern im Grunde ein Argument der Logik meines Verstandes. Gibt es Hinweise aus dem Alten Testament, die uns helfen, die Sache zu verstehen? Johannes in der Offenbarung zitiert ja nie das Alte Testament wörtlich, so wie Matthäus das tut, der sagt, siehe, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Jungfrau wird schwanger werden und so weiter. Das macht Matthäus und das machen die anderen Schreiber des Neuen Testaments. Johannes sagt nie, das steht in Jesaja oder im Daniel oder sonst wo, sondern er nimmt hier ein bisschen den Wortlaut auf, macht man sehr, sehr deutlich, aber es ist nie ein wirklich wörtliches, langes Zitat. Also, gibt es Hinweise im Alten Testament? Ich glaube, Daniel wäre auf jeden Fall eine Sache, ja, Daniel Kapitel 7 und so weiter, aber ich glaube, für die Frage des Malzeichens bietet sich 5. Mose 6 an. Ich habe den jetzt nicht vollständig da auf Folie, um euch das zu präsentieren, und bitte euch das mit mir aufzuschlagen. 5. Mose Kapitel 6. Das ist ein ganz berühmter Abschnitt, der den Israeliten damals wichtig war und auch den Juden heute noch wichtig ist. Ja? 5. Mose 6. Das beginnt dann schon im Vers 4, höre Israel und so weiter. Ja? Das ist also dieses ganz berühmte Gebet. Lesen wir da im Vers 6 weiter, 5. Mose 6, Vers 6. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf deinem Weg gehst, wenn du dich hinlegst, wenn du aufstehst, also immer mit anderen Worten. Vers 8. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Ja, welche Gebote sind denn das? Was meint hier Mose in 5. Mose 6? Ja, wenn ich in meiner Bibel zurückblättere zum Kapitel 5, dann sind wir bei den 10 Geboten. Ja? Also der Zusammenhang ist klar, Kapitel 5 und Kapitel 6 gehören zusammen. Hier diese Aufforderung, diese 10 Gebote an der Hand und zwischen den Augen, das ist eigentlich nichts anderes, als dann die Stirn zu haben. Also wenn ich das jetzt mit Offenbarung 13, wo es eben auch von der rechten Hand und von der Stirn spricht, vergleiche, dann bietet sich für mich 5. Mose 6 tatsächlich als alttestamentliche Quelle gut an. Und dann sind wir natürlich bei unseren 10 Geboten. Und wenn wir bei den 10 Geboten sind, sind wir auch automatisch beim Sabbat. Ja? Also, das Siegel Gottes wären dann die Gebote Gottes, die 10 Gebote, beziehungsweise der Sabbat. Das Mahlzeichen ist natürlich dann gegen die göttliche Sache, auch gegen die göttlichen Gebote gerichtet. Wenn wir uns das noch einmal da im Vergleich anschauen, Offenbarung 13, Vers 16, die Hand und die Stirn, und es ist ein Zeichen, ein Mahlzeichen in Offenbarung 13. In 5. Mose 6 ist es ein Merkzeichen, ein Zeichen. Das ist also ein bisschen eine andere Formulierung im Grundtext, aber im Grunde sind diese Sachen synonym. Und die Hand, die ist da, und die Stirn, das ist jetzt zwischen den Augen. Die Juden haben ja das immer wörtlich genommen. Ihr kennt das, sie haben da so ein kleines schwarzes Kästchen, wo eben die Gebote drinnen sind. Und dann haben sie so Riemen und das binden sie sich so um den Arm und auch um den Kopf. Und ich glaube, durch dieses ganz buchstäbliche Nehmen dieses Textes aus 5. Mose 6 wären sie der Sache aber natürlich nicht gerecht. Es soll ja nicht äußerlich am Arm oder an der Stirn bleiben, sondern verinnerlicht werden. Aber das nur so nebenbei. Der Sabbat als Zeichen, wir haben das schon erwähnt, 2. Mose 31, 13, du aber rede zu den Söhnen Israel und sage ihnen, haltet nur ja meine Sabbate, denn sie sind ein Zeichen. Der Sabbat ist ein Zeichen. Ja? Und im Hesekiel steht das Gleiche noch einmal, und auch meine Sabbate gab ich ihnen, dass sie zum Die Elberfelder hat hier schräg gestellt, kursiv gestellt, Bundeszeichen. Aber das Wort Bund steht gar nicht wirklich da und darum haben sie das kursiv gestellt, um das anzuzeichnen. Zeichen zwischen mir und ihnen und so weiter. Also der Sabbat ist ein Zeichen im Alten Testament. Wenn ich das alles mit berücksichtige und wenn ich die Offenbarung verstehen will, muss ich das Alte Testament ja auch mit berücksichtigen. Dann komme ich hin zum Gesetz Gottes und schlussendlich auch zum Sabbat. In Offenbarung 13 und 14 geht es speziell um die Anbetung. Ja? Offenbarung 13, da wird das Tier und das Bild und so weiter angebetet. In Kapitel 14 geht es wieder um die richtige Anbetung. Ich versuche das jetzt ganz schnell zu machen, weil ich immer so mit einem Blick auf die Uhr schaue. Wird das Tier angebetet oder wird Gott angebetet? Das ist sozusagen die entscheidende Frage. kommen wir aber auf das, was uns jetzt speziell interessiert, zu sprechen. Finden wir die 10 Gebote in der Offenbarung? Wenn wir die 10 Gebote finden, dann finden wir auch den Sabbat. Ja? Offenbarung 12, Vers 17. Ich habe ihn da auch an der Wand projiziert. Und der Drache wurde zornig und die Frau über die Frauen ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Die Gebote Gottes halten, das griechische Wort könnte man auch übersetzen mit bewahren. Nicht nur einhalten, dass ich selber dieses Gebot, diese 10 Gebote befolge und danach lebe, sondern dass ich auch in einer Zeit, wo die Gebote von vielen Leuten kritisiert werden oder abgelehnt werden, dass ich sie bewahre, konserviere, aufbewahre für die Nachwelt. Ja? Und wir argumentieren dann immer und sagen, naja, wie wird die Endzeitgemeinde gekennzeichnet? Durch die Gebote Gottes und das Zeugnis Jesu. Das Zeugnis Jesu wird dann in Kapitel 19 auch erklärt, ist offensichtlich der Geist der Weissagung. Das ist die Prophetie. Die Endzeitgemeinde hat diese Gabe. Und die Gebote Gottes, du sollst nicht töten, haben das alle Christen? Du sollst nicht Ehe brechen? Ja, manche halten sich nicht mehr ganz dran, aber jede Kirche verkündigt das. Ja, du sollst nicht stehlen und so weiter. Also bei diesen Geboten gibt es keine Diskussion. Auch die Leute, die sagen, ach, die Gebote brauchen wir nicht mehr, wir lieben Gott und unseren Nächsten, das reicht, sagen trotzdem, naja, stehlen darf der Christ nicht, ja, oder töten darf der Christ ganz sicher nicht. Ne? Also daran kann die Endzeitgemeinde noch nicht festgemacht werden. Du sollst dir kein Bildnis machen, schaut schon ein bisschen anders aus. Oder Sabbat, steht nichts vom Sonntag in den 10 Geboten, da kommt dann die Entscheidung. Offenbarung 14, Vers 12 ist also sehr ähnlich. Hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesu. Also wir sehen, gerade in den Kapiteln 12 und 14 gibt es zwei ganz deutliche Texte zu den Geboten. Also Kapitel 12, 13, 14 sagen viele, auch nicht-adventistische Theologen, das ist so das Kernstück der Offenbarung, der Höhepunkt, das Wichtigste in der Offenbarung. Schauen wir uns einmal an, wie diese Gebote in diesem Kernstück umrahmt werden. In den Kapiteln 11 bis 15. Ganz zum Schluss in Kapitel 11 wird plötzlich die Bundeslade sichtbar. Und jeder, der das Alte Testament kennt, sagt, Bundeslade, das ist gleich die 10 Gebote, logischerweise, weil die dort in der Bundeslade aufbewahrt werden. Das ist Offenbarung 11, Vers 19. In Offenbarung 12, Vers 17, der Aufruf, eben die Gebote Gottes zu halten. In Offenbarung 13 kommt es zu einem Aufruf, die gefälschte Schöpfung anzubeten, nämlich eben da dem Tier ein Bild zu machen, ein Götzenbild, könnte man sagen. Und ihr seht, da sind links so Buchstaben, A, B, C. Und das geht jetzt in die andere Richtung auch wieder zurück. Offenbarung 14, Aufruf, den wahren Schöpfer anzubeten. Das ist eben diese dreifache Engelsbotschaft, die dort beginnt. Offenbarung 14, Vers 12, Aufruf, die Gebote Gottes zu halten. Das war der Text, den wir vorher schon auch gehabt haben. Und interessanterweise in Offenbarung 15, noch einmal das Heiligtum offen, noch einmal die Bundeslade. Und wenn Bundeslade vorkommt, hat jeder jüdisch geprägte Leser sofort verstanden, da geht es nicht nur um das äußere Gold rundherum, sondern um den Inhalt, sprich um die 10 Gebote. Solche Strukturen, so A, B, C und dann C-Strich, B-Strich, A-Strich, wieder zurück, das nennt man in der Theologie so eine chiastische Struktur. Und das findet sich in der Offenbarung, aber auch in anderen Bibelbüchern sehr oft. Ja? Also mit anderen Worten, wenn ich mir das anschaue, umrahmt von der Bundeslade, immer wieder Aussagen zu den Geboten, dann merke ich, gerade in diesem Mittelteil müssen die Gebote, wohl oder übel, eine Rolle spielen. Das geht nicht anders. Ja? Ich mache jetzt weiter für die, die das versuchen mitzuschreiben. Bitte ich euch, nehmt dann noch einmal die Unterlagen später zur Hand und ergänzt dann eure Mitschriften. Jetzt habe ich geschaut, da kommen die 10 Gebote in Offenbarung 13, 14, gerade in diesem Hauptteil, tatsächlich vor. Und ich glaube, auf sie wird immer wieder angespielt. Zum Beispiel das zweite Gebot, das Bild des Tieres. Und was steht in den 10 Geboten? Du sollst eben kein Bildnis machen. Im zweiten Gebot spricht es auch von der Anbetung. Und im Bibeltext steht, sie beten das Tier an, den Drachen und auch eben das Bild. Und was sagt das sagen die 10 Gebote? Bete sie nicht an und diene ihnen auch nicht. Ja? Der Name Gottes soll geheiligt werden. Und das macht dieses Tier, es hat lauter Namen der Lästerung, der Blasphemie. Töten, das 6. Gebot. Die, die eben nicht dieses Malzeichen haben, sollen schlussendlich getötet werden. Was sagt das 1 der 10 Gebote? Du sollst nicht töten. Oder in Offenbarung 14, da werden am Anfang ja die Gläubigen der Endzeit noch einmal beschrieben. Und da steht, die sich mit Frauen nicht befleckt haben. Und Babylon, auch in Kapitel 14, wird mit dem Wein der leidenschaftlichen Unzucht in Verbindung gebracht, so sagt der Elberfelder Text. Und auch Lügen. Bei den Gläubigen in Offenbarung 14 steht, in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden. Also er merkt, gerade in diesem Mittelteil, es sind von den 10 immerhin 5 Gebote, auf die wir eine recht deutliche Anspielung finden. Was uns interessiert, ist natürlich die Frage, gibt es auch was zum Sabbat? Schauen wir uns das noch einmal so ein bisschen im Vergleich hier an. Wir haben das ja im Grunde schon gesagt, ja, sie beten den Drachen an, da wird ein Gebot übertreten. Es wird ein Bild gemacht im Vers 15, wird wieder ein Gebot übertreten. Kapitel 13, der Vers 1 und der Vers 6, die Namen der Lästerung, auch hier wird im Grunde ein Gebot übertreten. Das ist keine Frage. Wie schaut es jetzt zum Thema Sabbat aus? In Offenbarung 13, 16 bis 17, da werden Name und Zahl des Tieres genannt. Das Malzeichen und eben die Zahl 666. In den 10 Geboten, im Sabbatgebot, kommt auch die Zahl vor und auch der Name Gottes. Ja, er ist der Herr, dein Gott. In Offenbarung 13 gibt es ein Gebot zur Arbeit und wirtschaftlichen Unterdrückung, nämlich, dass niemand kaufen oder verkaufen hat, nur die Leute, die eben dieses Malzeichen haben. Im Gegensatz dazu, in den 10 Geboten, im Sabbatgebot steht, 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. Tag sollst du ruhen. Da wird eigentlich ein Schutz ausgesprochen. Der Schutz trifft auf die ganze Familie zu, sogar auf die Knechte zu, sogar auf die Tiere zu. Ja? Und noch ein Aspekt. In beiden Fällen geht es offensichtlich um eine universale Auswirkung. In Offenbarung 13 steht, und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und natürlich auch die, die so mittelgroß sind, ja, und die Armen, die Reichen und die Armen und die Durchschnittsverdiener genauso, ja, und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt. Das ist universal. Jeder ist da mit eingeschlossen. Groß, klein, arm, reich, schwarz, weiß, jeder. Und auch beim Sabbatgebot, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und das Vieh und sogar der Fremdling, ja, wir haben das schon betont. Also, wenn ich das so vergleiche, drängt sich das tatsächlich auf, dass ich sage, Mahlzeichen des Tieres und Sabbatgebot, die stehen in Opposition zueinander. Ich werde dann gleich Schluss machen. Offenbarung 14, Vers 7. Da, glaube ich, kann man jetzt, wenn man will, einen Hinweis auf das Sabbatgebot finden. Wir kennen den Text, ihr habt den vielleicht auch mit dem Martin Pröbstl schon angeschaut. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo ihr da schon seid. Ja. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und Meer und Wasserquellen gemacht hat. Das erinnert natürlich schon ein bisschen an das Sabbatgebot und natürlich auch an die Schöpfung. Interessanterweise im Kapitel 10 gibt es schon einen ähnlichen Text. Und schwor bei dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der den Himmel erschuf und das, was in ihm ist, und die Erde und das, was auf ihr ist, und das Meer und das, was in ihm ist. Da haben wir auch wieder Himmel, Erde, Meer. Es geht um die Erschaffung. Ja? Und es wird auch gesagt, alles, was dort drinnen ist. Im Grunde, der Text in Offenbarung 14 kommt ja später und scheint aus meiner Sicht jetzt das nicht mehr so ausführlich zu machen, und was in ihm ist und was auf ihr ist und was in ihm ist, sondern lässt es dann bei der zweiten Erwähnung in Offenbarung 14 aus. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit dem Sabbatgebot, dann finden wir interessante Parallelen. Himmel, Erde, Meer, diese drei Elemente. Das Wort schaffen, machen steht da. Und im Sabbatgebot steht auch, und alles, was in ihnen ist. Also Offenbarung 20, 2. Mose 20, 11, Offenbarung 10, 6, Offenbarung 14, 7 sind irgendwo sprachlich miteinander verknüpft, würde ich sagen. Naja, wenn ich als Adventist das so behaupte, ist natürlich die große Frage, ob mir die anderen Leute das so auch abnehmen werden. Also ich glaube, die Verknüpfung ist tatsächlich da. Aber sehen das auch andere so? Es gibt eine wissenschaftliche Ausgabe des griechischen Neuen Testaments, die wird allgemein Nestle Alland genannt. Nestle, das waren Vater und Sohn, und der Alland und dann auch seine Tochter haben das fortgeführt. Die sind alle schon tot, das heißt noch immer Nestle Alland. In einer älteren Auflage, in der 25. Auflage, schaut der griechische Text so aus. Und ich habe das ein bisschen da vergrößert. Da sieht man also den Text jetzt von Offenbarung Kapitel 14. Und links am Rand seht ihr so Paralleltexte. Das sind also wissenschaftlich erarbeitete Paralleltexte. Schauen wir mal zu unserem Text hier. Seht ihr dort links, was dort steht? Ist ein bisschen klein vielleicht, aber dort steht 10, Vers 6. Also von Offenbarung 14, Vers 7 wird auf Offenbarung 10, Vers 6 verwiesen und auf Ex 20:11. Was heißt denn Ex? Exodus, das ist das zweite Buch Mose. Ja? Also in dieser älteren Auflage, und ich habe versucht, das herauszufinden, ob es in allen Auflagen so war. Ich habe leider nicht Exemplare in den Bibliotheken zu allen Auflagen gefunden, aber offensichtlich von der ersten, die 1800 irgendwas herausgekommen ist, bis zur 25. Auflage steht immer dort am Rand Exodus 20, Vers 11. Man hat also in der wissenschaftlichen Welt immer auch eine Anspielung auf das Sabbatgebot hier gesehen. Und im Text selbst seht ihr, dass das ein bisschen zum Teil fett gedruckt ist. Ja? Ja? Und genau das sind die Worte, die dort aus dem Sabbatgebot kommen. Wie schaut das jetzt in der neuesten wissenschaftlichen Ausgabe aus? Das ist die 27. Und ich habe das gestern noch eingescannt da aus der neuesten 2008 Auflage. Es gibt also nichts Neueres und nichts Besseres. Und ihr seht hier auf dieser Doppelseite links den griechischen Text, und in dieser Ausgabe ist auch der lateinische Text rechts dabei. Und wenn wir uns das da links anschauen, der Vers 7 ist also oben. Und wenn ich mir das am Rand hier anschaue, interessanterweise, der Vermerk Exodus 20 ist leider ab der 26. Auflage verloren gegangen. Wenn wir jetzt aber hinüberschauen zum lateinischen Text, was steht dort? Nach wie vor ganz klein geschrieben für die, die hinten sitzen, Ex 20.11. Also, mit anderen Worten, Auch in den ganz neuen wissenschaftlichen Ausgaben zu den Grundtexten steht zumindest zum Teil noch immer dieser Hinweis auf das Sabbatgebot. Mit anderen Worten, es kann keiner behaupten, wir als Adventisten hätten diesen Zusammenhang konstruiert, sondern den haben die Wissenschaftler, die mit dem griechischen Text hier arbeiten, sehr wohl auch schon vor uns gesehen. Ganz zum Schluss noch, im Alten Testament haben wir Daniel 7, 25. Ich will da jetzt nicht drauf eingehen, aber das würde auch zum Thema natürlich passen. Wir haben auch aus dem Neuen Testament eine Parallele in 2. Thessalonicher 2. Dort geht es um den Antichristen. In alten Bibeln ist dort als Überschrift noch gestanden, der Antichrist. Was steht dort? Was sagt dort Paulus? Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch, der nach der Elberfelder Bibel der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist. In der Lutherbibel steht der Mensch der Bosheit. Aber diese Übersetzung in der Elberfelder ist tatsächlich genauer. Es geht um Gesetzlosigkeit. Und im Vers 7 noch einmal. Denn schon ist das Geheimnis der, Luther sagt wieder Bosheit, aber Elberfelder der Gesetzlosigkeit wirksam. Und noch einmal im Vers 8. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden und Jesus wird ihn schlussendlich bei seiner Wiederkunft hier vernichten. Ja? Also mit anderen Worten, wenn ich hier Daniel 7 dazu nehme und wenn ich die Offenbarung studiere, muss ich das ja tun. Und wenn ich hier auch Paulus und diese Aussagen aus 2. Thessalonicher 2 betrachte und auch Paulus beruft sich auf Daniel, ja, dann merke ich, es geht immer wieder um die Frage des Gesetzes und natürlich auch in der Offenbarung. Und wir haben das gesehen. Ja, damit müssen wir für heute abschließen. Morgen werden wir uns dann die adventistische Sicht der Endzeit anschauen. Und da werde ich in erster Linie Zitate von Ellen White euch zeigen. Was sagt sie zum Sabbat und zum Sonntag und zum Sonntagsgesetz da in der allerletzten Zeit? Das wird also morgen noch unser Thema sein.